Okay, dann geht's jetzt richtig los. Jetzt bin ich sortiert und es läuft alles und ich weiß ja hier im Prinzip auch, wie alles funktioniert. Ich sehe nur schon, dass ich dreimal versuchen werde, die Maus zu benutzen und dass ich mich wundere, warum es nicht geht. Okay. Sind vom letzten Mal noch irgendwelche Fragen übrig geblieben? Ist da irgendwas aufgekommen, was Sie noch kurz klären wollen, bevor wir weitermachen? Dann gleich los. Wiederholen wir kurz, was beim letzten Mal am Ende passiert ist. In Nummer 2.5 haben wir in einem Integritätsbereich gearbeitet. Zur Erinnerung, das ist ein Ring, der kommutativ ist mit 1-Element und in dem es keine Nullteiler gibt. Und dann haben wir uns angeschaut, was es bedeutet, sich gegenseitig zu teilen. Das ist nämlich dasselbe wie assoziiert zu sein. Sprich, man kriegt das eine Element aus dem anderen durch Multiplikation mit einer Einheit. Und dann hatten wir die zweite Aussage, wenn wir da so eine Gleichung stehen haben, a mal c gleich b mal c, oder es reicht sogar, wenn a mal c assoziiert ist zu b mal c, und wenn dann dieses Element c nicht 0 ist, dann kann man das wegkürzen. Das heißt, dann wird daraus eine Gleichheit oder Assoziiertheit, je nachdem, von a und b. Und das ist sehr stark. Das ist in Richtung mit der Multiplikation arbeiten in einem Ring eines der stärksten Resultate, die wir haben. Und deswegen weise ich nochmal darauf hin, dass das etwas ist, was wir nur für Integritätsbereiche bewiesen haben. Und in anderen Ringen, also in Ringen mit Nullteilern, geht das sehr schnell kolossal schief. Gibt es zu den Begriffen, die da jetzt vorgekommen sind und die ich teilweise wiederholt habe, jetzt spontan noch eine Rückfrage? Ja.
Nein, aber können Sie etwas lauter reden?
Oh ja, klar. Ach so, brauche ich hier eine lautere Stimme? Das kriegen wir hin. Muss ich mir einmal kurz... Ja, ich kann lauter sprechen. Das geht. Und dann brülle ich hier so ein bisschen ins Mikro. Ich entschuldige mich bei allen, die sich am Video jetzt erschrecken, falls ich deutlich lauter spreche. Dann gehen wir zum nächsten Lemma. Ah nein, nicht die Maus. Nicht böse Maus. Moment. So. Nicht die Maus. Die nächste Definition braucht ein bisschen Ermunterung, denke ich, ein bisschen Motivation. Oh, da ist noch was, ja.
Können Sie vielleicht noch einmal erklären, was assoziiert genau bedeutet?
Ja. Damit das Sinn ergibt, brauche ich einen Ring mit 1-Element, denn ich brauche Einheiten und Einheiten sind genau die Teiler vom 1-Element in unserem Ring. Denken Sie an den Ring Z. Da haben Sie das 1-Element 1 und die ganzzahligen Teile davon sind 1 und minus 1, also sind das genau die beiden Einheiten in dem Ring, okay? Und jetzt sagen wir, dass zwei Ringelemente assoziiert sind, genau dann, wenn ich das eine aus dem anderen bekomme durch Multiplikation mit einer Einheit. Das heißt, Leute, die gleich sind, sind automatisch assoziiert, denn ich kann ja das eine schreiben als einmal sich selber. Aber in Z sind zum Beispiel auch 3 und minus 3 assoziiert. Die sind nicht gleich, aber sie unterscheiden sich nur ums Vorzeichen. Und in Ringen mit noch mehr Einheiten wird das noch aufregender, dann kann assoziiert sein noch viel mehr verschiedene Formen annehmen. Das heißt, es hängt davon ab, oder wie viele verschiedene Assoziierte man findet, hängt davon ab, wie viele Einheiten wir haben. Ja, gut. War das laut genug? Okay, dann habe ich jetzt meine Lautstärke für heute. Und ich möchte motivieren, wie wir zu den nächsten Definitionen kommen. Okay. Gehen wir nochmal in den Ring Z. Da haben wir Primzahlen. Wie haben Sie in der Schule Primzahlen kennengelernt? Mit was für einer Definition? Ja?
Eine Primzahl ist eine Zahl, welche als Teiler nur 1 in sich selbst hat.
Ist 1 eine Primzahl? Da würde Ihre Definition ja zutreffen, deswegen frage ich nur einmal kurz nach. Ist 1 damit dabei? Bei wem ist 1 mit dabei? Bei wem ist 1 eine Primzahl? Aha, okay, bei einigen? Ja, bei den anderen nicht? Bei mir auch nicht. Also bei mir wäre bei der Definition noch mit dabei, dass die Teiler 1 und die Zahl selber, dass die verschieden sind. Also dass es genau zwei verschiedene Teiler gibt innerhalb der natürlichen Zahlen. Wenn wir jetzt in Z gucken, dann müssen wir das noch ein bisschen erweitern, denn wenn ich jetzt zum Beispiel die 3 nehme, 3 ist eine Primzahl, oder? Ja, 3 ist eine Primzahl. In Z hat die 3 aber noch mehr Teiler als 1 und 3, nämlich auch noch minus 1 und minus 3. Gut, dass wir gerade über Einheiten und Assoziierte gesprochen haben, dann kann ich nämlich jetzt das damit verknüpfen. Die Primzahl 3 hat in Z die Eigenschaft, dass sie nur sehr wenige Teiler hat, nämlich nur die Teiler, die sowieso immer da sind. Einheiten, die teilen immer alles, und Assoziierte, die teilen auch immer, die dazu assoziiert sind. Ne? Also nochmal, 3 wird von sich selber geteilt, klar. 3 wird von minus 3 geteilt, auch klar. Und natürlich von den Einheiten 1 und minus 1. Das sind die Teiler, die wir immer haben. Und bei Primzahlen ist jetzt das Besondere, dass das auch nur die einzigen Teiler sind. Wir finden sozusagen keine interessanten Teiler, nur die langweiligen. Und ich meine das überhaupt nicht abwertend, aber hier so für uns eine Primzahl zu sein, bedeutet, wenn wir in den Ring Z gucken, dass man nur die langweiligen Teiler hat. Aber gleichzeitig ist man auch keine Einheit, und also nicht 1 oder minus 1. Und so könnte man da Primzahlen bzw. die negativen davon charakterisieren. Es gibt aber auch noch eine andere Eigenschaft von Primzahlen, und ich weiß nicht, ob Sie die in der Schule mal explizit besprochen haben, aber Sie haben sie garantiert benutzt. Fällt Ihnen noch eine andere wichtige Eigenschaft von Primzahlen ein? Zum Beispiel, wenn man sich mit der Primfaktorzerlegung beschäftigt oder so, ja?
Ja, ich wollte den Primfaktorzerlegung sagen, dass sie nicht weiter zerlegt werden.
Genau, da könnte man jetzt sagen, das ist wie eine Variante von dem Argument mit dem Teilen. Denn wenn es interessantere Teiler gäbe, dann könnte man ja eine interessantere Zerlegung hinschreiben. Ja, das ist also damit verwandt. Vielen Dank. Was haben wir noch? Noch andere Eigenschaften? Okay, dann versuche ich mal. Oh, ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Wo ist meine Kreide? So. Beispiel. Tafel, Moment, hier muss ich immer umschalten. Wie war das nochmal? Ich glaube, es ist immer aus Ihrer Perspektive, ne? Also ist das links. Wir werden es gleich erleben. Ob ich mich da hinlaufen sehe? Sehe ich mich da hinlaufen? Ja, ja, okay. Beispiel. 4 Teil 12 in Z, einverstanden? Und jetzt schreibe ich 12 als 2 mal 6. Ist jetzt einer dieser beiden Faktoren durch 4 teilbar? Nee, die 4 teilt sich quasi auf. Die eine 2 teilt die 2 und die andere 2 teilt die 6, deswegen funktioniert das. Aber 4 teilt nicht einen der Faktoren. 3 teilt auch 12. Und egal wie Sie 12 als Produkt schreiben, 3 wird immer einen der Faktoren teilen. Wir können es mal ausprobieren. Ich nehme nur die natürlichen Teile. Für die negativen passiert alles genauso. 1 mal 12, na 3 mal 12. 2 mal 6, 3 mal 6. 3 mal 4, 3 mal 3. 6 mal 2, 12 mal 1. Egal wie ich es mache, egal was ich mir ausdenke, mit natürlichen Teilern, 3 teilt immer einen davon. Und was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Zahlen? Ein Unterschied. 4 ist größer, ja, es gibt noch mehr Unterschiede, aber worauf will ich vielleicht hinaus? Was denken Sie? Ja.
3.
Genau. Wenn eine Primzahl ein Produkt teilt, dann teilt sie immer mindestens einen der Faktoren, manchmal auch beide. Und das stimmt für zusammengesetzte Zahlen nicht, und dieses Beispiel zeigt auch, wie das passiert, dass das manchmal nicht stimmt. Das heißt, hier haben wir noch eine interessante Eigenschaft von Primzahlen. Und in den ganzen Zahlen treffen diese beiden Eigenschaften gleichzeitig auf genau die Primzahlen und ihre Negativen zu. Also was waren die beiden Eigenschaften? Erstens, man ist selber keine Einheit, aber man hat nur langweilige Teiler, nämlich die Einheiten und die Assoziierten. Zweite Eigenschaft, wenn man ein Produkt teilt, teilt man einen der Faktoren. Das sind die Eigenschaften, die Primzahlen und ihre Negativen in Z charakterisieren. Und wenn ich so mehrere Eigenschaften sehe, in diesem Fall 2, dann frage ich mich, ist das in allen Ringen so, dass dadurch die gleichen Elemente charakterisiert werden, oder gibt es vielleicht Ringe, in denen das wirklich verschiedene Eigenschaften sind? Und die einen Elemente können das eine, die anderen können das andere, manche können beides. So, und das ist die Frage, der wir uns jetzt nähern wollen. Deswegen habe ich hier diese Definition stehen, Primelemente und irreduzible Elemente, denn wir trennen das jetzt. Wir nehmen jetzt diese beiden Eigenschaften von Primzahlen und ihren Negativen in den ganzen Zahlen und wir trennen das und machen daraus 2 unterschiedliche Definitionen, weil wir uns nämlich jetzt sozusagen dumm stellen und erstmal gucken wollen, wo beschreiben diese Definitionen die gleichen Ringelemente und wo vielleicht unterschiedliche? So, da bin ich. Also schauen wir. Ich arbeite jetzt in einem Integritätsbereich. Manche dieser Definitionen könnte man, wenn man wollte, irgendwie verallgemeinern, aber wir werden in dieser Vorlesung sehr viele in Integritätsbereichen arbeiten. Dann nehme ich mein Element P her, das soll nicht 0 sein und auch keine Einheit, das ist wichtig. Und Vorgriff auf die Prüfung, wenn ich Sie nach sowas frage, erwarte ich, dass die Definition vollständig ist. Es reicht also nicht, nur das zu sagen, was da in A und B steht, sondern Sie müssen dieses Anfangsgeplänkel mit dazu sagen. Also in diesem Fall, das Element ist nicht 0 und keine Einheit. Und was bedeutet es dann, irreduzibel zu sein in diesem Ring R? Das bedeutet die erste Eigenschaft, über die wir gesprochen haben, nämlich, dass die einzigen Teiler dieses Elements im Ring R Einheiten und dazu assoziierte Elemente sind. Und das ist da einmal ausführlich aufgeschrieben. Wenn ich ein Ringelement A habe, das P teilt, dann muss A eine Einheit sein oder zu P assoziiert. Und da P selber keine Einheit ist, ist das ein Entweder-Oder. Man ist entweder eine Einheit oder zu P assoziiert. Aber das muss man nicht zeigen, man zeigt nur Oder. Das ist die Eigenschaft, irreduzibel zu sein. Und die Eigenschaft, prim zu sein, also Vorsicht, prim, nicht Primzahl, sondern prim oder Primelement. Das ist jetzt die andere Eigenschaft, über die wir gerade an dem Beispiel da drüben gesprochen haben. Ein Element eines Integritätsbereichs, das nicht 0 ist und keine Einheit, heißt prim genau dann, wenn es diese Eigenschaft hat, die wir gerade gesehen haben, nämlich, dass immer dann, wenn es ein Produkt teilt im Ring, dass es dann mindestens einen der Faktoren teilt. Das sind diese beiden Eigenschaften und die werden sehr wichtig in diesem ersten Teil der Vorlesung, wenn wir über Ringe sprechen, denn man kann ganz viel Interessantes daraus ableiten, dass Elemente diese Eigenschaften haben, einen davon oder beide, dann die Zusammenhänge und was man da so mit machen kann. Hier ist zum Beispiel eine Frage. Wir sind vorhin durch Ihre Anmerkung darauf gekommen, dass man ja so eine Zerlegung in Primfaktoren hat, in den natürlichen Zahlen. Wenn wir jetzt in allgemeinere Ringe schauen, dann ist ja die Frage, welche von diesen beiden Eigenschaften wollen wir dann nehmen? Eine Zerlegung in Primelemente oder eine Zerlegung in irreduzible Elemente? Ist das dasselbe? Gibt es das eine, das andere? In welchen Ringen funktioniert das? Das sind Fragen, die wir uns stellen können. Plus, in welchen Ringen geht das überhaupt? Gibt es vielleicht Ringe, in denen es gar nicht möglich ist, solche Zerlegungen zu finden? Oder wenn, dann findet man vielleicht verschiedene und das ist nicht so eindeutig, wie wir das aus den natürlichen Zahlen kennen. Sowas könnte ja auch noch passieren. Ringe sind interessant, Ringe sind sehr merkwürdig. Ja, und das sind so Fragen, die ich mir jetzt stelle mit Ihnen gemeinsam und die wir teilweise auch beantworten. Und das Ziel der nächsten Wochen ist dann unter anderem, vielleicht hoffentlich, dass Sie den Ring Z und was der alles kann und was Sie da so für Rechenregeln haben, mit anderen Augen sehen, dass Sie den irgendwie mehr zu schätzen wissen. Denn das, was Z kann, das ist schon ganz schön gut. So, wir werden sehr viele Ringe kennenlernen, die das nicht können oder die viel davon nicht können, was Z so kann. Okay, das war die ganze Motivation, die ich machen wollte. Und dann kommen wir zur ersten Frage, die ich gestellt habe, nämlich, ist es eigentlich groß genug? Das war nicht die Frage, aber das ist jetzt meine Frage. Ist es eigentlich groß genug? Da hinten, danke. Gut, okay. Eine Frage, die ich gestellt habe, war, wann diese beiden Eigenschaften, prim und irreduzibel, was miteinander zu tun haben. Und Satz 2.6 beantwortet die Frage ein bisschen. Der Satz sagt nämlich, wenn wir einen Integritätsbereich haben, wenn also dieses ganze Zeug überhaupt definiert ist, dann ist jedes Primelement automatisch irreduzibel. Das heißt, wir haben eine Richtung. Und es ist sehr wichtig, sich zu merken, dass man diese eine Richtung in dieser Allgemeinheit hat. Denn in der Prüfung frage ich sowas auch gerne und dann ist natürlich wichtig, dass man weiß, das gilt immer, das andere gilt nicht immer, sonst hätte ich da sofort genau dann wenn geschrieben. Das heißt, das ist interessanter. Die andere Richtung ist interessanter und die gucken wir uns dann auch gleich an. Satz 2.6. So, jetzt muss ich mich entscheiden, wo ich irgendwas beweise. Ich würde sagen da. Das ist die rechte Tafel. Oh, und jetzt muss ich wieder laut sein. Denn wenn ich hier so schreibe und erkläre, kann es sein, dass ich automatisch mehr mit mir selber rede und dass ich dann nicht mehr laut genug bin. Also bitte Bescheid sagen, vor allem da hinten, falls ich jetzt für Sie zwischendurch zu leise werde. Hier kommt der Beweis von Satz 2.6. Der Satz ist eigentlich viel zu groß für uns, oder? Eigentlich wäre ein kleinerer viel gemütlicher, aber auf der anderen Seite habe ich hier so Heimatgefühle, wegen Berliner. Nein. Wir fangen an mit einem Primelement klein p aus dem Ring R. Wir wollen zeigen, dass P irreduzibel ist in R. Und jetzt brauche ich sofort Leute, die mir die Definition zurufen, damit wir üben können, die Definition richtig anzurufen. Was muss ich für mein kleines P alles zeigen? Da haben wir jetzt eine Liste. Was für Sachen muss ich jetzt zeigen? Ja.
P ist nicht die 0.
P ist nicht die 0. Sehr wichtig. Was noch? Nächste Person. Wir machen drei Personen. Ja.
P ist keine Einheit.
P ist keine Einheit. Noch irgendwas? Da hinten?
P ist auf dem Ring.
Ja, stimmt. Schreibe ich mal hier an den Anfang. Guter Hinweis, was noch? Ja.
Für alle A gilt, dass ein A P Teil des A Einheit oder assoziiert ist?
Ja. Und ich mache mal wieder kurz Quantoren kurz, links, weil manche das ja gut finden. Zur Definition gehört nicht 0 zu sein, also ist das abgehakt. Keine Einheit zu sein, also ist das abgehakt. Diese drei Sachen gelten nach Voraussetzung. Das schreibe ich also hier einmal so hin. Gilt nach Voraussetzung. Wir haben also nur mit diesem letzten Kram hier zu tun, mit den Teilern von P, also schnappen wir uns ein. Sei A, aus dem Ring. Die nächste Wiederholungsrunde starten. Wer erzählt mir, was es heißt, dass A ein Teiler von P ist? Wie ist das nochmal definiert, ein Teiler zu sein? Sie waren schnell, ja?
Es gibt ein anderes Element aus R, für das gilt, dass A mal R P ist.
Genau, das muss kein anderes sein, es darf dasselbe sein. 2 mal 2 ist 4, das ist zweimal das gleiche Element, aber 2 teilt 4. Also das geht auch, ja. Aber auf jeden Fall ein Ringelement, das war wichtig, dass Sie das dazu gesagt haben, denn wir haben ja einen Teiler von P in R. Nicht einfach irgendwo auf der Welt. Und da hätte ich abbiegen können, habe ich nicht gemacht, aber ich werde das später abbiegen. Irreduzibel und prim zu sein, bezieht sich massiv auf den Ring. Und Elemente können diese Eigenschaft gewinnen und wieder verlieren, wenn wir den Ring wechseln. Das wird später ein Riesenthema sein, wenn wir, spätestens bei Polynomen, aber wahrscheinlich auch unterwegs schon. Aber ich schreibe dann ab und nicht jetzt. Ja gut, dann kann ich dann hinschreiben, was Sie gerade gesagt haben. Ich nenne das Element aber nicht R, sondern B. Sei B aus R, das A mal B. FP. Was habe ich jetzt zu tun? Da oben steht, was ich zu tun habe. Ich muss irgendwie ableiten, dass dieses Element A, das ich mir hergenommen habe, zu P assoziiert ist oder eine Einheit. Wenn ich diese beiden Aussagen habe, die eine oder die andere, dann bin ich fertig. Okay. Entschuldige mich für den Ton. Wie war noch mein Integritätsbereich definiert? Ja?
Integritätsbereich ist ein nullteilerfreier Ring mit 1. Und kommutativ ist.
Dankeschön. Ein Nullteilerfreier, kommutativer mit 1. Mit 1 ist das, worauf ich hier hinaus will. Denn wir haben in einem früheren Dilemma gezeigt, dass in Ringen mit 1 jedes Element sich selber teilt. Das heißt, P teilt sich selber. Das heißt, P teilt A mal B. Und das ist gut. Denn wenn wir ein Primelement haben, dann wollen wir immer gerne sehen, dass das Element irgendein Produkt teilt, weil wir ja dann die Definition drauf werfen. Okay, also benutzen wir jetzt die 1. Erhalten Sehr schön. Jetzt haben wir zwei Fälle. Denn P ist ein Primelement. P teilt A oder P teilt B. Und ich gebe ihm jetzt schon das Ende. Dann können Sie sich schon drauf freuen. In dem einen Fall wird rauskommen, dass P eine Einheit ist. In dem anderen Fall wird rauskommen, dass P assoziiert zu A ist. Das heißt, so werden wir fertig mit dieser Fallunterscheidung. Und da passiert jetzt gar keine Magie mehr, sondern nur noch ein bisschen rumrechnen. Machen wir weiter. Nicht so viel. Im zweiten Fall brauche ich ein bisschen mehr Platz. Mal schauen, was passiert. Ich muss einfach nur meine Schreibgröße ein bisschen anpassen. Achso, und wie immer, ne, in den großen Räumen, bitte auch beschweren, wenn irgendwas nicht gut lesbar ist, zu klein. So, ne? Also immer jeweils in der anderen Ecke, da wo der Weg war. Ja, P teilt A. Ja, was ist dann los? A teilt P, P teilt A, also teilen sie sich gegenseitig. Aber hey, da haben wir doch dieses Lemma. Wenn zwei Leute sich gegenseitig teilen in einem Intimitätsbereich, dann sind sie assoziiert, das heißt, da haben wir gar nichts mehr zu tun. Yay, genau, das war das Lemma. Das war 2,5, oder? Habe ich das nicht vorhin wiederholt? Genau. 2,5 teilt A. Mit Lemma. Das heißt, A. Und ja, ich habe den Enthusiasmus gesehen und ja, ich habe mich gefreut. Danke. Peter G. Zweite Möglichkeit. Dann haben wir auch wieder, dass sie sich gegenseitig teilen. Ne? B teilt P und P teilt B gleichzeitig. Wir können also erstmal genauso argumentieren und kriegen dann, dass P und B assoziiert sind. Aber dann sind wir noch nicht fertig, denn wir wollen ja was über den Teiler A sagen. Und für später, wir sind ja jetzt noch ein bisschen am Anfang und deswegen argumentiere ich hier jetzt auch ausführlicher, in ein paar Wochen, wenn Sie diese ganzen Sachen im Schlaf können, dann werden Sie an so einer Stelle sagen, ach so, ist ja klar, wenn jetzt P und B assoziiert sind, dann muss A eine Einheit sein. Aber da sind wir noch nicht, sondern jetzt buchstabieren wir das noch heraus. Wieder mit Lemma 2,5, wieder mit Teil A, sind dann P und diesmal B assoziiert. Denn diesmal denke ich, dass ich das einmal ausbuchstabieren möchte. Ich möchte hinschreiben, was es heißt, assoziiert zu sein. Wir haben es vorhin wiederholt. Ich brauche jetzt eine Einheit und die kann ich mir dann so hernehmen, dass das eine Mal die Einheit das andere Element ist. Die Einheit nenne ich E. Bei E auf R. Mit der Eigenschaft B gleich E mal P. Und dann sehen wir schon, es läuft darauf hinaus, wieder irgendwas einzusetzen. Gucken wir mal da oben, da steht A mal B gleich P. Jetzt kann ich für B das hier einsetzen. Dann habe ich da auf beiden Seiten P stehen. Das riecht doch so, als könnte man da irgendwas wegputzen, vielleicht, mit unserem tollen Kürzungssatz aus Lemma 2,5 Teil E. Und dann sind wir doch bestimmt schon fertig, oder? Da oben, A mal B, jetzt setze ich das B da ein, dann steht da A mal B mal P. Soll ich irgendwelche Pfeile in Farben machen, um zu sehen, was wo reingeht beim Einsetzen? Wer wünscht sich das? Ja, Farbe. Okay, dann muss ich nur noch Farbe finden. Haben wir hier irgendwas Gutes? Oh, ja. Da ist so ein Orange, das so aussieht, als ob es was kann. Schauen wir mal. Benutzt. Rot, komme ich denn da jetzt hin? So, okay. Und, naja, wenn ich schon frage, muss ich es auch machen, oder? So, und das kommt dann. Ist gar nicht so schlecht. Okay. Und falls man die Farbe auf dem Video nicht sieht, dann macht das nichts, denn Sie haben ja gesehen, wie ich das mache. Und jetzt wollen wir kürzen. Richtig? Wer möchte noch mit mir das Playback kürzen? Ne? Denn dann steht auf der linken Seite das einzelne Element im Ring und auf der rechten Seite steht A mal E, also ist A ein Teil davon 1 und deswegen ist A eine Einheit und wir sind fertig und hoffentlich zufrieden. Darf ich Playback kürzen? Dafür müssen wir 2 Fragen beantworten. Erste Frage, sind wir überhaupt in einem Integritätsbereich, sodass wir das Lemma anwenden können? Ja, sind wir. Zweite Frage, ist das Element, das wir wegkürzen wollen, von 0 verschieden? Denn 0 dürfen wir nicht wegkürzen. Ja, dann nicken Sie jetzt, aber sagen Sie mir mal, was steht. Ja.
Der Definition der Primzahl.
Primelemente, bitte. Primelemente?
Ja.
Genau, da oben. P ist nicht 0, das haben wir aus der Definition von Primelementen. Das heißt, wir können das wirklich wegkürzen. Yay, dann sind wir fertig. Okay, was für Fragen haben Sie? Ja?
Dieser Satz relativ weit oben, also so enthalten wir dann P ist halt P mal 1R teilt G geteilt, also A mal B. Das ist
Also P, also das Element P, was ich schreiben kann als P mal 1 des Rings, teilt P, denn ich kann es ja so schreiben, also teilt es sich selber. Und dann teile ich es A mal B, weil ja A mal B gleich P ist. Also wenn ich da eine Gleichung habe und ich teile die eine Seite der Gleichung, dann teile ich auch die andere Seite. So geht es zusammen. Okay, ja, vielen Dank. Noch mehr? Noch mehr Fragen, noch mehr Wünsche? Nicht so explizit, wenn man nicht das Argument schon ein paar Mal gesehen hat. Denn nur weil, also ich kann ja P schreiben als A mal B und jetzt habe ich da diese beiden Teiler und über den Teiler A will ich was sagen, jetzt habe ich stattdessen eine Info über B, dann ist nicht klar, warum daraus automatisch eine Info über A folgt. Also nur weil B und P assoziiert sind, folgt daraus dann nicht automatisch, dass A eine Einheit ist. Wir können später dieses Argument abkürzen, wenn wir es ein paar Mal gemacht haben, aber gerade jetzt zu Beginn sollten wir da nicht zu schnell vorgehen, denn ansonsten benutzen wir vielleicht intuitiv irgendwelche Kürzungsregeln oder wir teilen irgendwas, obwohl eigentlich nicht klar ist, wie das definiert ist und ob das geht. Es könnte sein, dass man dann da Dinge abkürzt. Und wenn wir solche Abkürzungen gehen, dann müssen wir sicher sein, dass die in dem Ring, in dem wir arbeiten, funktionieren. Und wir arbeiten in unterschiedlichen Ringen, es ist nicht immer klar, das heißt, wir müssen am Anfang explizit sein. Ja, und lieber 3 Zeilen mehr hinschreiben. War das ungefähr die Frage? Sie können gerne nachlegen.
Ja.
Möchten Sie? Okay, gut. Sonst können wir am Ende nochmal drüber reden. Dann kann ich jetzt nur nochmal wiederholen, dass wenn wir in der Prüfung später über Ringe sprechen, das dann zu meinen Lieblingsfragen gehört, wie die verschiedenen Ringe, die wir so kennen, sich in ihren Eigenschaften unterscheiden. Und eine ganz beliebte Frage ist dann sowas wie, in welchen Ringen sind denn irreduzibel und prim gleichwertige Eigenschaften? Und dann ist gut, wenn man im Kopf hat, na, die eine Richtung hat man sehr allgemein, das haben wir gerade gezeigt. Was ist mit der anderen Richtung? Kommen wir jetzt zu. In diesem Beispiel werde ich Ihnen zeigen, dass das leider ganz oft nicht gleichwertige Eigenschaften sind. Und ich möchte Ihnen Beispiele wie dieses besonders ans Herz legen für Ihren eigenen privaten Zoo an Beispielen. Ja, den brauchen Sie. Sie brauchen einen großen, schön gestalteten, übersichtlichen Zoo an Beispielen für Ringe. Denn Ringe sind seltsam. Und je nachdem, wonach ich Sie in der Prüfung frage, kann es sein, dass Sie einfach dieses eine coole Beispiel brauchen, auf das man aber vielleicht spontan nicht kommt. Deswegen ist gut, sich die vorher ein bisschen einzuprägen und abzuspeichern, welche Ringe sind besonders seltsam, welche haben besonders seltsame Eigenschaften. Der hier ist so ein total netter Teilring der komplexen Zahlen. Wir bilden einfach komplexe Zahlen der Form a plus b Wurzel 5 mal i, wobei a und b ganze Zahlen sind. I ist eine komplexe Zahl mit der Eigenschaft i² gleich minus 1 und Wurzel 5 kennen wir. So, das heißt, es sind einfach so komische Zahlen, die ich auf diese Art und Weise baue. Sie können, wenn Sie Lust haben, mal visualisieren, wie das aussieht, indem Sie sich die komplexe Zahlenebene hinmalen und dann da so diese Gitterpunkte eintragen, die man kriegt, wenn man diese, wenn man für diese Koeffizienten a und b ganze Zahlen einsetzt, dann kriegt man so ein Gitter innerhalb von c. Und dieser Ring hat total viele schöne Eigenschaften, aber wie wir sehen werden, sind darin die Eigenschaften prim und irreduzibel nicht gleichwertig. Und das macht diesen Ring wahnsinnig interessant. Gucken wir also, was wir da so sehen können. Erstens ist es ein Teilring von C, das habe ich schon gesagt. Teilmenge ist klar, Teilring ist erstmal nicht klar. 0 liegt drin, ja klar, ich kann ja für A und B 0 einsetzen. Unter Addition ist es sofort abgeschlossen, denn ich kann ja einfach das so hinsortieren, dass man wieder die Koeffizienten hinschreiben kann. Dass das unter Multiplikation abgeschlossen ist, ist überhaupt nicht klar. Da muss man wirklich einmal eine Rechnung hinschreiben und sehen, was mit der Wurzel 5 passiert. Naja, dann steht da halt Wurzel 5 zum Quadrat, das ist 5, das heißt, wir kriegen wieder einen ganzteiligen Koeffizienten und das passt. Und i Quadrat ist minus 1, das heißt, dadurch geht auch nichts kaputt. Aber das muss man sich einmal hinschreiben, das mache ich jetzt nicht, aber wenn Sie möchten, dass ich mal für ein Beispiel, zum Beispiel das, in einer Podcast-Folge diese kleinen Rechnungen am Anfang einmal ausxe, also wie man sieht, dass es ein Teilring ist und diese ganzen Eigenschaften, dann sagen Sie es mir oder sagen Sie es Jean-Luc und dann mache ich da eine Podcast-Folge. Oder geben Sie mir jetzt sofort ein Signal. Ah, gut. Sie wissen ja, ich brauche das immer ganz deutlich. Podcast-Folge. Okay. Zum Beispiel 2,7. Ja. So, weiter. Teilring von C, das heißt, der ist automatisch kommutativ, weil ja in C für die Multiplikation das Kommutativgesetz gilt. 1 liegt drin, dann nehme ich einfach für A 1 und für B 0. Das heißt, es ist ein kommutativer Ring mit 1-Element. Und weil es ein Teilring von einem Körper ist, ist der automatisch nullteilerfrei. Das heißt, zack, fertig ist der Integritätsbereich. So schön ist er immerhin, aber da hört es leider auf. Wir lernen später noch mehr Ringeigenschaften kennen, die stärker sind als Integritätsbereich zu sein und der hat keine von denen. Und jetzt deutet sich das schon an. Wir rechnen mal ein bisschen los. Zum Beispiel überlegen wir uns, was die Einheiten sind. Da behaupte ich hier einfach, dass das nur 1 und minus 1 sind. Ich nehme in die Podcast-Folge mit auf, wie man das zeigen kann. Und es gibt auch Übungsaufgaben, in denen Sie selber üben sollen, sowas zu zeigen. Sprich, ich gebe Ihnen einen komischen Ring und Sie sollen sich selber überlegen, was die Einheiten sind. Eine Möglichkeit, das zu machen, ist, dass man tatsächlich explizit hinschreibt, wie 1 als Produkt von zwei Ringelementen aussieht. Und dann hat man Koeffizienten und man rechnet. Und das ist nicht schön, aber es geht. Später sehen wir, wie man das schöner macht. Hier zum Beispiel mache ich das, dass ich das einmal so ausxe im Prinzip, aber dass ich einen Trick verwende, der die Rechnung ein bisschen abkürzt. Ich schreibe das 1-Element als Produkt von 2 Elementen in dem Ring. Das sehen Sie da. Und jetzt kommt ein Trick. Ich multipliziere nicht alles aus und versuche, die Koeffizienten zu bestimmen, sondern der Trick, den ich verwende, ist, dass ich jetzt komplexe Konjugation auf diese Gleichung anwende. Dann bleibt auf der einen Seite die 1 stehen und auf der anderen Seite verändern sich innerhalb der Klammern die Vorzeichen. Denn bei komplexer Konjugation passiert ja Folgendes, wir erinnern uns hoffentlich. wenn ich so eine, ich nenne es mal anders, aus C, wenn ich jetzt komplex kumuliere, und das heißt bei den Sternchen, vielleicht erinnern Sie sich noch, was da in Ihren Algo so ein bisschen, x plus y Stern, ist dann x minus y. Ich ändere einfach bei dem Imaginärteil das Vorzeichen. Und wenn Sie sich jetzt die Leute in diesem Ring anschauen, dann haben die ja auch einen Realteil und einen Imaginärteil. Und bei komplexer Konjugation passiert dann einfach auch, dass sich vor dem Imaginärteil das Vorzeichen ändert. Aus a plus b Wurzel 5i wird also a minus b Wurzel 5i und so weiter. Und komplexe Konjugation verträgt sich mit der Addition und mit der Multiplikation. Wenn ich also so eine Gleichung habe, dann kann ich da einfach einmal komplex konjugieren, auf beiden Seiten gucken, was passiert und hinschreiben, was rauskommt. So komme ich zu zwei Gleichungen, die jeweils 1 ergeben. Dann kann ich diese beiden Gleichungen multiplizieren. Auf der einen Seite steht dann einmal 1 gleich 1, das ist nicht so spannend. Auf der anderen Seite stehen jetzt plötzlich interessante Sachen. Nämlich so ein Ringelement mal sein komplex konjugiertes. Und da wissen wir, dass das dann der Realteil zum Quadrat plus der Imaginärteil zum Quadrat ist. Und das habe ich da hingeschrieben. Da kommt dann raus a Quadrat plus 5b Quadrat. Genauso für die andere Zahl aus dem Ring. Auch da habe ich die Zahl mal ihr komplex konjugiertes. Und hier mit diesen Koeffizienten kommt dann raus c Quadrat plus 5d Quadrat. Und dieser Rechentrick ist so toll, weil wir jetzt plötzlich die 1 da als Produkt stehen haben von Leuten, wo nur ganze Zahlen vorkommen, Quadrate, nichts davon kann negativ werden. Das heißt, das ist nicht mehr so ein unbeherrschbares Produkt mit ganz vielen komischen Koeffizienten, sondern das ist eine Faktorisierung von 1 mit ganzen Zahlen, die nicht negativ sind. Da kann irgendwas 0 werden, was nicht so gut ist, denn ein Produkt, wo 0 vorkommt, wird garantiert nicht 1. Aber die einzige andere Möglichkeit ist, dass diese beiden Faktoren dann schon 1 sein müssen, denn wir sind ja in den ganzen Zahlen. Ja, aber wie werde ich 1? Na, indem der Realteil 1 wird und der Imaginärteil 0. Das heißt, die einzigen Möglichkeiten, wie ich auf solche Kombinationen komme, sind, dass die Zahlen, mit denen ich angefangen habe, selber schon 1 oder minus 1 waren. So kann man fast zu Fuß, aber mit so einem kleinen Trick zeigen, dass ein Ring nur wenige Einheiten hat. In diesem Fall, für diesen Ring, haben wir gezeigt, das sind sogar dieselben wie in Z, 1 und minus 1. Und in den Übungen werden wir weitere Beispiele sehen. Also bitte merken, wenn Ihnen gar nichts anderes einfällt und Sie keine tolle Ringstruktur haben, dann geht immerhin noch sowas. Also jedenfalls, wenn wir innerhalb von C sind und sowas wie komplexe Konjugation benutzen können. Jetzt möchte ich gerne zeigen, und zwar auch wieder zu Fuß, ich habe noch keine tollen Methoden, denn wir wissen ja fast gar nichts. Ich möchte zu Fuß zeigen, dass die Zahl 3 in diesem Ring irreduzibel ist. Wir überlegen kurz. 3 ist eine Primzahl, 3 ist also im Ring Z irreduzibel, das ist gut, aber der Ring hier, der ist viel größer als Z, da könnte es also sein, dass da interessante neue Teiler dazukommen, sodass 3 die Eigenschaft irreduzibel zu sein verliert. Und sowas passiert auch. Es gibt andere Ringe, die so ähnlich aussehen, in denen 3 nicht irreduzibel ist. Aber okay, hier behaupte ich, die Eigenschaft bleibt erhalten. Und wie zeige ich das? Ich zeige es wirklich zu Fuß mit einem ähnlichen Trick, das heißt, ich überlege mir, 3 ist nicht 0, ja, wussten wir vorher. 3 ist keine Einheit, können wir jetzt nachprüfen, denn 3 ist nicht 1 und auch nicht minus 1. Und jetzt schreibe ich 3 als Produkt und gucke, was passiert. Gleiche Idee. Ich schreibe 3 als Produkt von 2 Elementen aus dem Ring. Dann werfe ich komplexe Konjugation drauf. Die 3 verändert sich nicht. Bei den anderen Leuten ändert sich beim Imaginärteil das Vorzeichen. Wir argumentieren genau wie vorher. Wir multiplizieren die beiden Gleichungen. Dann steht auf der einen Seite 3 mal 3, also 9. Auf der anderen Seite passiert dasselbe wie vorhin und wir kriegen da so eine Faktorisierung mit ganzen Zahlen in dieser Bauart, wie wir sie gerade schon gesehen haben. Also a Quadrat plus 5b Quadrat als der eine Faktor und c Quadrat plus 5d Quadrat als der andere Faktor. Das sind ganze Zahlen und deren Produkt muss jetzt 9 ergeben. Wir sind sogar innerhalb der natürlichen Zahlen unterwegs. Da haben wir sowas wie eine eindeutige Primfaktorzerlegung. Wir kennen die Teiler von 9. Gelobt sei die eindeutige Primfaktorzerlegung. Die wir hier übrigens glauben, die haben wir nie bewiesen. Nur mal so, ne? Aber okay, manche Sachen dürfen wir glauben, für den Moment jedenfalls. Dann schauen wir jetzt also, wie eine solche Faktorisierung zu 9 führen kann. Naja, ich habe sowas wie 1 mal 9 oder 3 mal 3 oder 9 mal 1 und dann schaue ich, was für Möglichkeiten es dann für A, B, C und D gibt. Und ich sehe, dass das nicht so geht, dass der eine Faktor 3 ist und der andere auch 3, einfach weil die 5 stören. Mit dieser 5 kriege ich das nicht gebastelt. Das heißt, es geht nur so, dass der eine Faktor 1 ist und der andere Faktor ist 9. Das kriege ich gebastelt, 4 Quadrat plus 5 ist 2 Quadrat, also 4 plus 5 ist 9. Das geht. Das andere geht nicht. Aha, ja, aber wenn die einzige Möglichkeit, die 3 im Ring zu zerlegen, die ist, dass eine der beteiligten Zahlen 1 ist, beziehungsweise minus 1 wäre auch gegangen, dann heißt es ja, dass die einzigen Teiler von der 3 in diesem Ring die beiden Einheiten sind, 1 und minus 1, oder eben die Leute, die zu 3 assoziiert sind, nämlich 3 und minus 3. Und andere Teiler haben wir nicht gefunden. Das ist ansonsten auch eine Methode, wie man Teiler finden kann, falls Sie das mal wollen. Zum Spaß oder weil ich Sie darum bitte. Okay, nach dieser ganzen Vorarbeit haben wir geklärt. Und sehen Sie, wie mühsam das ist? Wünschen Sie sich nicht auch irgendwelche Kriterien, mit denen es leichter wird zu zeigen, dass irgendwas irreduzibel ist? Sie sind bei mir, ja, genau. Ein bisschen was dazu kommt dann, versprochen. Jetzt haben wir es nochmal zu Fuß gemacht, weil wir ja noch nicht so viel wissen. Und als nächstes kommt jetzt die Aussage, dass 3 nicht prim ist in diesem Ring. Das heißt, wir haben hier einen Ring, in dem die irreduziblen und die prime Elemente nicht genau dieselben Elemente sind. Darauf wollte ich hier die ganze Zeit hinaus. Ich wollte Ihnen zeigen, dass das geht und es geht sogar relativ einfach in einem eigentlich sehr schönen Ring. Wie zeige ich jetzt, dass 3 nicht prim ist? Na, ich brauche ein Produkt, das von 3 geteilt wird, aber wo 3 nicht einen der Faktoren teilt. Sowas muss ich jetzt also irgendwie hinbasteln. Und da habe ich Ihnen einfach was aufgeschrieben. Ich habe einfach ein bisschen gebastelt und habe 9 geschrieben als 2 plus Wurzel 5i mal 2 minus Wurzel 5i. So bin ich vorhin auch so schnell drauf gekommen, wie man so eine Zahl kriegt, sodass dieser Ausdruck 9 ergibt. Diese beiden Leute, die da jetzt stehen, sind beide in dem Ring nicht durch 3 teilbar. Kann man sich ja überlegen. Wenn man so ein Element schreiben könnte als 3 mal ein Element aus dem Ring, dann kann man sich ja vorstellen, wie die Koeffizienten dann aussehen müssen. Und das funktioniert nicht, das kriegen Sie ganzzahlig nicht hin. Die Koeffizienten a und b für diese Ringelemente, die müssen ja immer ganzzahlig sein und das kriegen Sie hier nicht hin. Wenn Sie den Koeffizienten 2 haben und 1 bzw. minus 1 und das dann irgendwie als Vielfaches von 3 ganzzahlig. Nee, schade, wird nichts. Sehen Sie das? Ist nachvollziehbar, wie man mit diesen sehr elementaren Rechnungen eigentlich, die sehen nur komisch aus, weil die Elemente komisch aussehen, aber sehen Sie, wie man mit diesen Rechnungen zu Fuß diese Eigenschaften zeigen kann? Etwas ist irreduzibel, aber nicht prim. Okay, merken Sie sich diesen Ring und bitte merken Sie sich auch andere ähnliche Ringe von dieser Bauart. Die sind alle wahnsinnig interessant. Und da ich gerade nicht anders kann, muss ich einen Teaser loswerden. Die Kurzschreibweise für diesen Ring ist Z Wurzel I. Und jetzt kann ich natürlich statt Wurzel 5 andere Wurzeln dahin schreiben, ne? Warum nicht? Ich kann Wurzel 1 nehmen, also 1, dann steht da einfach ZI. Das ist ein wahnsinnig interessanter Ring, die sogenannten ganzen gaußschen Zahlen. Ich kann sowas machen wie Z Wurzel 3i, Z Wurzel 2i. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, vielleicht denken Sie, also ich würde dann erstmal denken, wenn ich das so sehe, na, die verhalten sich doch bestimmt alle ähnlich, die werden ja alle ähnlich gebastelt. No? Und dann Wurzel irgendwas mal i, das ist irgendwie so eine Familie. Die sollten eigentlich im Zoo alle in der ähnlichen Region ihre Gehege haben. Nee. Die beiden verhalten sich ähnlich in gewisser Weise. Und hier ist das Spannende: dieser kleine Unterschied von Wurzel 2 zu Wurzel 3 führt dazu, und das kann ich Ihnen sogar, oh, wenn wir mal zu viel Zeit haben, kann ich Ihnen das so ein bisschen geometrisch zeigen, wie man das sieht. Die verhalten sich total unterschiedlich. Der ist richtig stark, der hat krasse Ringeigenschaften. Und der ist so wie der, den wir gerade gesehen haben, das heißt, der kann noch nicht mal das irreduzible und prim dasselbe sein. So sieht das aus. Davon kommt noch mehr in dieser Vorlesung. Und ich habe nicht auf die Tafeln umgeschaltet. So, im Nachhinein, jetzt haben Sie mein Gehampel nicht gesehen, aber das macht nichts am Video. Was für Fragen haben Sie zu diesem Beispiel? Fühlen Sie sich ein bisschen motiviert, mit mir noch mehr komische Ringe kennenzulernen? und sich dann später zu freuen, dass Sie in Zukunft hoffentlich nur noch ganz viel mit Z und Q und R und sowas arbeiten, wo die Welt schön ist. Ja. Okay. Okay, hier kommt die nächste Definition. Denn nachdem ich Ihnen jetzt so viel darüber gesagt habe, wie seltsam Ringe sind, möchte ich quasi, und nachdem wir jetzt hier mit diesem Ring einen gesehen haben, der sich wirklich merkwürdig verhält. Das ist ein Integritätsbereich, aber prim und irreduzibel sind verschiedene Begriffe, das bezeichnet nicht die gleichen Elemente. Und damit gehen dann, soweit darf ich vielleicht vorgreifen, damit gehen dann so Sachen wie eine eindeutige Primfaktorzerlegung einfach schief. Schade. Jetzt gehe ich ans andere Ende mit Ihnen. Z ist ein unfassbar toller Ring. Und warum sehen wir gleich? Ich werde nämlich gleich an Z an einem Beispiel erklären, was eine dieser tollen Eigenschaften ist. Und als ich vorhin gesagt habe, dass dieser Ring ganz toll ist, da meinte ich, der ist in dieser Hinsicht genauso toll wie Z. Also gucken wir mal, was macht Z so toll? Na, zum Beispiel kann ich in Z doch mit Rest durch irgendwas teilen, oder? Wie sieht das aus? Teilen mit Rest in Z? Beispiel und Sie sagen mir dann, wie es geht.
Wir können ja mal sowas machen wie 7 geteilt durch 3 mit Rest. Wie würden Sie das machen? Das ist jetzt total standardisch geschrieben. Ich will nur Ihre Assoziationen dazu hören. Was würden Sie machen, wenn jemand sagt, teilen Sie doch mal in Z 7 durch 3 mit Rest? Wie würde es bei Ihnen aussehen? Ja?
Ich würde sagen, ich suche das größte Vielfache von 3, was noch unter 7 liegt. Das wäre in dem Fall die 6.
Ja?
Und stelle 7 da als 6 plus 1. Das heißt, die Teilung wäre dann 2 Rest 1, weil 2 mal 3 ist 6.
Okay, ich habe die Erklärung verstanden, finde es aber übersichtlicher, das so als Gleichung zu schreiben. Also ich hätte aufgrund Ihrer Erklärung jetzt sowas hingeschrieben wie 7 gleich 6 plus 1 und 6 ist ohne Rest mit 3 teilbar. Aber ich würde es verwirrend finden zu sagen, 7 geteilt durch 3 ist 2 mit Rest 1. Das finde ich verwirrend. Ich finde dann diese Gleichung klarer. Da sieht man, wie oft die 3 ganz hart wieder reinpasst und man sieht den Rest. Und das kann ich in Z immer machen. Wenn Sie mir irgendwelche ganzen Zahlen zuwerfen, dann kann ich immer auf diese Weise mit Rest teilen. Woher wissen wir, was mit dem Rest gemeint ist? Sie haben jetzt eine Intuition dazu. Ne? Sie haben irgendwie geguckt, wie oft passt das, wodurch ich teilen will, da ganz hart rein. Und dann wollten Sie, dass ein nicht negativer Rest bleibt. Man hätte ja auch sagen können, 7 gleich 3 mal 3 minus 2. Ne? Warum soll der Rest nicht minus 2 sein? Aber Ihre Intuition war anscheinend, der Rest soll nicht negativ. Rest 0 ist okay, negativer Rest ist irgendwie seltsam. So, okay. Und allgemein kann ich das jetzt immer machen. Ich kann immer, wenn ich A und B aus Z habe, sowas schreiben wie A gleich, na, ich glaube, ich mache es noch andersrum, B gleich A mal Q plus R, wobei R größer gleich 0 ist. Ich könnte, also ich müsste jetzt eigentlich noch sagen, ob ich den Rest auch quasi in der Größe, also im Betrag, beschränken will. Denn, jetzt kommt die andere Richtung, wie das in der Rest komisch werden kann. Ich hätte ja auch schreiben können, 7 gleich 3 mal 1 plus 4. Aber dann hätten Sie gesagt, dass 4 eigentlich kein akzeptabler Rest ist. Denn die Idee, so wie Sie es erklärt haben, war ja, dass man erstmal guckt, wie oft die 3 da reinpasst. Das heißt, dieser Rest soll irgendwie auch klein sein. Okay, das heißt, wir wollen, dass der Betrag von R kleiner als das ist, wodurch wir teilen, also in diesem Fall A, oder vielleicht Betrag von R kleiner Betrag von A. Wenn man jetzt sagt, R größer gleich 0, kann man hier die Betragsstriche eigentlich weglassen. Das heißt, irgendwie braucht man hier ein Kriterium, das ist ein Schmierzettel. Das ist ein Schmierzettel. Ich überlege nur mit dem zusammen, wie man es macht. Also, wenn man mit Rest teilt, dann muss man sich vorher einmal überlegen, was dieser Rest sein soll. Und ich habe jetzt versucht herauszuarbeiten, dass es da mehrere Fragen gibt, die man sich stellen muss. Und Sie haben intuitiv, wahrscheinlich viele von Ihnen die gleiche Idee gehabt,
nicht negativer Rest und irgendwie so klein wie möglich.
Okay.
Das heißt, eine Möglichkeit wäre größer gleich 0 und irgendwas mit dem Betrag. Aber, ich meine, jetzt sind wir im Z. Da können wir Zahlen der Größe nach vergleichen. Was mache ich, wenn ich in einem Ring bin, wo ich die Ringelemente nicht der Größe nach vergleichen kann? Weil da einfach sowas wie größer oder kleiner gleich überhaupt nicht sinnvoll ist. Wir haben Matrizenringe gesehen. Will ich jetzt mit Matrizen überlegen, was die Größe ist und ob man die vergleichen kann? Wir sehen also, wenn wir es verallgemeinern wollen, und ja, natürlich möchte ich das verallgemeinern mit Ihnen, aber da stecken jetzt noch so ein paar Gedanken dahinter. Was machen wir mit diesem Rest? Was machen wir mit dieser Idee, dass der möglichst klein sein soll? Nicht negativ. Wie fassen wir das in einem Ring, bei dem wir nicht so intuitiv vorgehen können wie hier in Z, wo wir sowas wie größer gleich haben? Und das ist der Grund, warum wir jetzt hier in der Definition eine sogenannte euklidische Normfunktion sehen. So eine euklidische Normfunktion ist eine Möglichkeit, eine Art Größenmaß für Ringelemente einzuführen, damit man was hat, wovon man die Größe irgendwie beurteilen und vergleichen kann, um sowas wie Teilen mit Rest vernünftig definieren zu können. Worauf ich jetzt hinaus will, das wird gleich ein bisschen technisch, deswegen gebe ich Ihnen vorher so ein bisschen Motivation. Worauf ich hinaus will ist, ich möchte eine Möglichkeit finden, in möglichst vielen Ringen, also in allen, die das zulassen, etwas zu definieren, was so wirkt wie das Teilen mit Rest in Z. Ich möchte also sowas Ähnliches mit möglichst ähnlichen Eigenschaften auch in anderen Ringen können. Das heißt, wir brauchen jetzt eine vernünftige Definition, die das einfängt und die, wenn wir in den Spezialfall Z gehen, am besten genau das macht, was wir gerade besprochen haben. Und dann ist nur die Frage, wie definieren wir das? Denn das ist ja vielleicht eine Eigenschaft, die nicht alle Ringe haben. Und was bedeutet das? Das ist die Motivation für die nächste Definition. Beginnen wir mit der euklidischen Normfunktion. Normfunktionen kennen Sie vielleicht auch aus der Analysis. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Bereiche der Mathematik, wo sowas wie Normfunktionen vorkommen. Und dann haben die jeweils ihre Bedeutung und ihre Regeln, die man nachweisen muss. Hier in der Algebra gibt es auch eine Normfunktion. Und ich nenne sie euklidische Normfunktion, damit leichter einzuordnen ist, dass das gemeint ist, also im Rahmen der Algebra, im Rahmen der Ringtheorie eine euklidische Normfunktion. Dies auf einem Ring definiert, ohne das Nullelement. Das heißt, ich beginne jetzt eine Abbildung zu definieren, die heißt n, n wie Normfunktion. Sie startet im Ring ohne das Nullelement und sie bildet ab in die natürlichen Zahlen mit 0. Wir sehen schon, wir landen in einem Bereich, wo wir die Größe von Zahlen vergleichen können. Das ist gut, das wollen wir. Und so eine Abbildung nennen wir euklidische Normfunktion auf dem Ring R, genau dann, wenn zwei Eigenschaften erfüllt sind. Und diese zwei Eigenschaften heißen NF1 und NF2. NF wie Normfunktion, kann man sich hoffentlich gut merken. Die erste Eigenschaft sagt, dass diese Normfunktion sich sozusagen mit der Teilbarkeit verträgt oder mit Vielfachen, je nachdem, aus welcher Richtung Sie gucken wollen. Wenn ich nämlich zwei Elemente hernehme aus dem Ring, die beide nicht 0 sind, dann ist der Wert der Normfunktion von dem einen Element kleiner gleich dem Wert der Normfunktion von dem einen Element multipliziert mit dem anderen. Heißt also, wenn ich Vielfache bilde, wird die Norm höchstens größer. Oder sie bleibt gleich, aber sie wird nicht kleiner. Ergibt das Sinn? Und bei vielen Normfunktionen, die wir später definieren, kann man sogar so eine Multiplikationsverträglichkeit sehen. Häufig werden Sie sehen, das gilt, dass die Norm von einem Produkt dasselbe ist wie das Produkt der beiden Normen. Oft gilt sowas. Will ich jetzt nicht als Regel sagen, aber oft gilt sowas. Okay, und davon ist das quasi eine Variante. Das heißt, NF1 ist eine Bedingung, die wir haben wollen für eine Normfunktion. Wenn wir Vielfache bilden, dann soll der Wert der Norm höchstens größer werden. Und NF2 ist tatsächlich genau das, das fängt genau das ein, was wir gerade besprochen haben zum Thema Teilen mit Rest. Deswegen wird auch häufig gesagt bei euklidischen Normfunktionen, ja, das ist halt so eine Funktion, mit der man sowas wie Teilen mit Rest machen kann. Kann sogar sein, dass ich später in der Vorlesung manchmal sowas sage. Was bedeutet das also? Wenn ich zwei Elemente aus dem Ring hernehme, A und B, und das eine, nämlich das, durch das ich mit Rest teilen möchte, das soll bitte nicht 0 sein, dann kann ich Elemente finden im Ring, Q und R heißen die hängen dann von A und B ab, derart, dass ich eine Gleichung hinschreiben kann, die so aussieht wie das, was ich da vorhin in Z gemacht habe. Ich kann B nämlich schreiben als Q mal A plus R. Und jetzt kommt das, was den Rest definiert. Der Rest darf 0 sein, klar. Wenn er nicht 0 ist, dann soll bitte gelten, dass der Normwert davon echt kleiner ist als der Normwert von dem Ding, durch das wir geteilt haben. Das fängt ein, was wir in Z gerade gemacht haben. Teilen mit Rest in Z, so wie wir es gerade besprochen haben, war, man findet so eine Gleichung und der Rest ist 0 oder er ist betragsmäßig kleiner. Das heißt, der Betrag ist dann da die Normfunktion, die wir verwenden. Betragsmäßig kleiner als das, durch das wir geteilt haben. Wir gucken uns da gleich auch noch mehr Beispiele zu an und wir halten gleich nochmal ordentlich fest, wie das mit Z und der Betragsfunktion ist, damit Sie das irgendwo stehen haben. Aber jetzt möchte ich zur nächsten Definition kommen, die darauf aufbaut, nämlich was ein euklidischer Ring ist. Und ich verrate es direkt vorweg, besser wird's nicht. Euklidische Ringe sind die stärksten Ringe, die wir in dieser Vorlesung kennenlernen. Jenseits davon gibt es noch die Körper. Ja, Körper sind krasse Ringe, aber ehrlich gesagt sind die als Ring nicht so wahnsinnig interessant. Und warum, das werden wir auch noch sehen. Da gibt es eine Frage.
Bei der Normfunktion, warum wird nicht für die Null definiert? Definiert das für den Norm, der Normwert von Null?
Ja, sowas kann man machen. Aber es zeigt sich, dass wenn man das macht, dass man dann ganz oft in so Ausnahmefällen irgendwas für die Null noch extra sagen muss. Jetzt ist es so, dass man hier auch eine Stelle hat, wo man die Null rausnimmt. Und ich habe den Eindruck, es ist ein bisschen Geschmackssache, für welche Variante man sich entscheidet. Man hat immer mit der Null irgendwelche Komplikationen, die man extra erklären muss. Und ich habe mich irgendwann entschieden, dass mir diese Variante, wo ich die Null da rausnehme, lieber ist. Dann habe ich die Komplikation einmal am Anfang und muss mich später aber nicht mehr drum kümmern, anstatt die andere Variante zu nehmen. Ja, die Null ist hier einfach oft ein Sonderfall und deswegen muss man sich irgendwie drum kümmern. Gute Frage, Dankeschön. Es wird häufig passieren, dass wir etwas einführen, was für den ganzen Ring definiert ist und dann sagen wir, dass die Einschränkung auf den Ring ohne Null eine Normfunktion ist. So wird es ganz oft laufen. Was noch? Andere Fragen oder Kommentare? Gut, dann feiere ich jetzt, was euklidische Ringe sind. Ein Ring heißt euklidischer Ring, wenn zwei Eigenschaften gelten. Die erste ist, und die wird gerne vergessen, deswegen steht sie da extra, es muss erstmal ein Integritätsbereich sein, bitte. So, aber wenn wir das haben, dann ist die einzige andere Sache, die wir brauchen, dass es eine euklidische Normfunktion gibt. Heißt auch, wenn Sie zeigen sollen, dass etwas kein euklidischer Ring ist, oder wenn ich Sie frage, offen, dann ist meine Empfehlung, erstmal zu gucken, ist das vielleicht gar kein Integritätsbereich, denn dann sind Sie sofort safe. Denn zu zeigen, dass es keine Möglichkeit gibt, eine euklidische Normfunktion zu definieren, das will man vielleicht nicht. Wie will man das machen, ne? Wie will man zeigen, dass es so eine Funktion nicht gibt? Wir entwickeln Theorie, die uns dabei hilft. Aber erstmal, wenn man so die Definition sieht, dann würde ich sagen, viel Spaß dabei zu zeigen, dass es so eine Funktion nicht gibt. Okay, und unser erstes Beispiel haben wir schon gesehen, nämlich Z mit der Betragsfunktion. Das ist ein euklidischer Ring. Und wir gehen jetzt einfach mündlich nochmal durch, was wir da an Zutaten brauchen. Und dann gucke ich, was Sie noch für Fragen haben. Einverstanden? Für den Moment? Okay. Z. Mit Plus und Mal natürlich, wie in der Schule. Das ist ein kommutativer Ring. Wir haben für die Multiplikation das Kommutativgesetz. Wir haben ein Einselement, nämlich die Zahl 1. Und Z ist nullteilerfrei. Da kann man jetzt wieder argumentieren, weil Z im Körper der rationalen Zahlen liegt. Körper sind nullteilerfrei, also ist Z nullteilerfrei. Oder man macht es irgendwie zu Fuß. Aber auf jeden Fall wissen wir dann, dass Z ein Integritätsbereich ist. Stimmt's? Stimmt. Jetzt kommt die euklidische Normfunktion. Was mache ich? Ich nehme den üblichen Betrag auf Z. Dann schränke ich den ein auf Z ohne 0. Und behaupte, dass das eine euklidische Normfunktion ist. Also gucken wir in die beiden Eigenschaften. Na, betragsmäßig werde ich, wenn ich Vielfache bilde, höchstens größer. Kleiner kann ich nicht werden. Und dieses übliche Teilen mit Rest, was wir gerade kurz besprochen haben zur Motivation, funktioniert genau mit dem Betrag, um zu definieren, dass der Rest möglichst klein sein soll. Aber eben auch nicht negativ. Okay? Streng genommen dürfte er sogar negativ sein. Man könnte eine Variante von dem üblichen Teil mit Rest definieren, wo der Rest sogar negativ sein dürfte. Das wäre auch noch kein Problem, solange betragsmäßig der Rest aber noch kleiner ist als das, durch das wir geteilt haben. Das heißt, man könnte sogar mit dieser Definition negative Reste erlauben und dann wäre hier statt 7 gleich 2 mal 3 plus 1 auch möglich 7 gleich 3 mal 3 plus minus 2, denn das ist immer noch eine gültige Gleichung, alles was da steht ist richtig und minus 2 ist betragsmäßig immer noch kleiner als 2. Das zeigt auch, dass man sehr genau sagen muss, was man meint und dass das Teilen mit Rest nicht unbedingt einmöglich sein muss. Könnte sein, dass wenn zwei Leute mit dem Rest etwas verschiedene Vorstellungen haben, dass sie dann hier wirklich über unterschiedliche Arten reden, durch etwas mit Rest zu teilen. Tafel. So. Wie geht's Ihnen damit? Was für Fragen haben Sie oder was für Anmerkungen? Fallen Ihnen Ringe ein, die Sie kennen, bei denen Sie gerne wissen würden, wie die sich hier eingruppieren, ob die euklidisch sind oder nicht? Oder jetzt gerade? Was gibt es jetzt gerade? Ja.
Also, wenn man von Rest redet, das ist natürlich nicht eindeutig, aber gibt es da nicht eine feste Konvention, dass man eben den kleinsten positiven Rest nimmt?
Nicht, dass ich wüsste. Das ist eine Konvention, auf die man sich dann einigen müsste. Und es geht ja auch nur, wenn in dem Ring sowas wie positiv Sinn ergibt oder sowas wie möglichst klein. Die Frage ist ja immer, was für Begriffe ergeben für die Elemente in dem Ring Sinn. Beispiel, ein Matrixring. Wenn Sie da über positiv oder negativ sprechen, dann habe ich sofort die Frage, ja, was meinen Sie? Ist eine Matrix positiv, wenn alle Einträge positiv sind? Was ist, wenn einer negativ ist? So, das heißt, das muss man dann irgendwie klären. Das heißt, dann braucht man so ein Maß, wie man die Größe von Sachen beurteilt und das ist genau das, was unsere Normfunktion macht. Das heißt, die hilft quasi dabei, ihre Frage zu klären, nämlich was meine ich mit der Rest ist besonders klein und dieses Beispiel mit den Matrizen zeigt vielleicht schon, dass es dann sein kann, dass zwei Leute über den gleichen Ring sprechen, aber unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was für ein Maß sie jetzt für die Größe anlegen würden und dass dann im Detail Teil mit Rest auch erstmal was Unterschiedliches bedeuten würde. Und es gibt Ringe, in denen Teil mit Rest nicht möglich ist auf diese Art und Weise. Es gibt Ringe, für die es nicht möglich ist, eine euklidische Normfunktion zu definieren. Das heißt, da findet man kein Größenmaß, was es kann, was wir uns gerne wünschen. Und wir kommen noch dahin zu sehen, woher das kommt, dass es manchmal nicht geht. Ja. Das führt jetzt für den Moment zu weit, aber dahin leitet Ihre Frage eigentlich. Ja, vielen Dank. Was noch?
Dann soll ich vielleicht noch mal ein anderes einfaches Beispiel, was ich mir an einer Normfunktion vorstellen kann, weil mein Kopf ist halt so immer das, was in der Schule war, dass ich das vielleicht ein bisschen auslege, ob Sie sowas
kennen. Wenn ich das Wort Funktion durch das Wort Abbildung ersetze, dann wird der Raum größer, oder?
Ja.
Genau. Dass das Normfunktion heißt, liegt wirklich nur daran, dass es irgendwie historisch so gewachsen ist. Von mir aus könnte es auch Normabbildungen heißen oder einfach nur Norm, ist mir egal, aber es hat sich irgendwie so etabliert und deswegen nehme ich diese etablierten Begriffe. Da kommt noch mehr, wo ich sagen werde, hey, ich würde es anders nennen, aber hat sich historisch so etabliert. Denken Sie also gerne einfach an Abbildungen, dann haben Sie vielleicht mehr Möglichkeiten im Kopf, was da so passieren kann. Und natürlich kommt jetzt ein Beispiel, ist doch klar. Ja? Bereit für ein Beispiel? Ja?
Das ist vielleicht schon eine zweite Frage, aber ist es möglich, zwischen zwei verschiedenen Normen auf eine Regelung zu übersetzen?
Weiß ich so allgemein nicht, weil erstens ja die Frage ist, was mit Übersetzen gemeint ist. Ja, aber wenn ich einen Ringisomorphismus habe, dann übertrage ich nur die Ringstruktur. Das ist zu schwach, erstmal, um mehr Struktur zu übertragen. Dann müsste ich mich fragen, welche Eigenschaften oder, Moment, ich muss anders formulieren. Es gibt Ringeigenschaften und auch Eigenschaften von Elementen in Ringen, die durch einen Isomorphismus übertragen werden. Und da kann man sich ja, wenn man überlegt, was Isomorphismus bedeutet, auch vorstellen, was für Eigenschaften das sind. Ich könnte jetzt gerade nicht sagen, was vor diesem Hintergrund es bedeuten sollte, dass man von einer Normfunktion zu einer anderen auf dem gleichen Ring kommt. Es könnte interessant sein zu gucken, wenn man zwei isomorphe Ringe hat, von denen man weiß, dass sie beide euklidisch sind ob man dann über den Isomorphismus, über einen Isomorphismus, vielleicht gibt es ja viele, eine Beziehung zwischen den Normfunktionen kriegt oder so. Das führt aber tatsächlich jetzt gerade zu weit, als dass ich spontan da gut drauf antworten könnte. Ja, aber danke, das ist eine interessante Frage. Noch mehr, bevor wir zum Beispiel gehen. Dann los. Beispiel 2.8. Ich male zuerst ein Bild. Ich bleibe mal hier an meiner Schmierzetteltafel. Gaußsche Zahlenebene. Wir gucken uns jetzt folgende Struktur an. Die Menge dieser Punkte hier. Ich hoffe, es wird so ein bisschen deutlich, worauf ich hinaus will. Ich will hinaus auf diejenigen komplexen Zahlen, bei denen real und imaginärteil Ganzzahlen sind. Die bilden hier so ein Gitter. Ja, darauf will ich hinaus. Das ist ein Ring. Diese spezielle Teilmenge von C bildet einen Ring und der wird mit ZI bezeichnet, so wie das hier in dem Beispiel steht. Vorhin, als ich da diese Beispiele durchgegangen bin, Wurzel 5, Wurzel und so weiter, da hatte ich den schon mit im Kopf, habe ihn aber nicht hingeschrieben, weil ich wusste, dass der jetzt kommt. Das sind die berühmten ganzen gaußschen Zahlen. Komplexe Zahlen, bei denen Real- und Imaginärteil ganzzahlig sind. Mehr ist es nicht. Und dass die einen Teilring bilden, das kann man wieder sofort sehen. Wenn es gewünscht wird, kann ich das auch in der Podcast-Folge kommentieren. Aber lustiger ist vielleicht, wenn Sie das alleine probieren, Teilringkriterium draufwerfen und dann einfach mal gucken. Und wieder vererbt sich ganz viel Zeug. Die 1 liegt da drin, deswegen ist es sofort ein kommutativer Ring mit 1. C ist ein Körper, also nullteilerfrei, also haben wir sofort einen Integritätsbereich. Und damit haben wir den einen Teil der Definition von euklidischen Ringen schon erledigt. Und ich möchte Sie jetzt in diesem Beispiel davon überzeugen, dass wir hier tatsächlich einen euklidischen Ring haben, und zwar einen anderen als Z. So, da wollen wir hin. Ja.
Jetzt auf einmal das Abbilden nicht mehr sozusagen oben klein und Potenzschreibweisen anscheinend, sondern...
Ganz oft schon, so wie immer bei mir, aber es gibt historische Gründe, warum in diesem Bereich der Algebra manche Abbildungen so geschrieben werden, wie ich sie jetzt hier auch schreibe, und dann kommen die tatsächlich von links. Und das sind dann so Abbildungen, die ich auch nicht hintereinander ausführe, sondern die kommt einmal, tut, was sie tut, und gut. Tut, was sie tut. Verzeihung. Ja, genau, da kommt noch mehr von. Der Grad von Polynomen zum Beispiel oder so. Also es gibt so 2, 3 oder 5 Abbildungen, die hier vorkommen und die einfach aus historischen Gründen so eine feste Art der Notation haben, von der ich nicht abweiche, die aber auch meinem algebraisch denkenden Gehirn keine Schmerzen verursacht. So, das ist an einigen anderen Stellen anders und dann sehe ich strukturelle Gründe, Abbildungen anders zu schreiben, und so kennen Sie das von mir. Aber ja, danke, guter Hinweis. Normfunktionen, Normabbildungen schreibe ich grundsätzlich so, wie das historisch gemacht wird, von links. Zurück zum Beispiel. Wir sind also jetzt bei ZI. Ich habe gerade kurz skizziert, was für Eigenschaften des Ringes wir schon haben. Und jetzt führe ich eine Abbildung ein, die ich allgemein für alle ganzen, für alle komplexen Zahlen sogar definiere. Und dann schränken wir das gleich ein auf ZI ohne 0 und ich behaupte, dass daraus eine euklidische Normfunktion wird. Und wir gucken, was für Rechnungen wir da zu tun haben. Das ist jetzt der Plan. Ja, sind Sie noch bei mir? Einige, okay. Die Abbildung tut Folgendes. Sie wirft eine komplexe Zahl a plus bi auf das Quadrat vom Realteil, also a Quadrat, plus Quadrat vom Imaginärteil, also b Quadrat. Und eine andere Möglichkeit, das zu schreiben, ist, dass man die Zahl mit ihrem Komplexkonjugierten multipliziert. Das ist der Klassiker, dass man versucht, mit so einer Art Normfunktion zu zeigen, dass ein Ring euklidisch ist, wenn es ein Teilring von C ist jedenfalls. Frage?
Wieso bin ich festgelegt, dass A und B Element Z sind?
Weil ich hier etwas auf ganz C definiere. Dieses N ist jetzt auf ganz C definiert. Wir brauchen es nämlich später für Elemente, die nicht unbedingt aus ZI kommen müssen. Und dann wollte ich da nicht irgendwie rumtüdeln mit, oh, wir müssen das verallgemeinern. Nee, ich mache es ganz allgemein. Alle komplexen Zahlen können so abgebildet werden. Später spezialisieren wir uns auf ZI. Ja, gut beobachtet, aber das ist an der Stelle tatsächlich Absicht. Ich will das hier für alle komplexen Zahlen machen. Und an dieser Schreibweise mit den komplex Konjugierten, Moment, Schmierzettel. Ich möchte Ihnen kurz zeigen, warum sich das mit der Multiplikation verträgt und warum wir deswegen die erste Normfunktionaleigenschaft geschenkt kriegen. Und das geht so. Wenn ich zwei komplexe Zahlen habe, a plus b und c plus b, dann kann ich die Norm vom Produkt, also die Norm von, achso, ich sage immer die Norm von, wenn ich meine die Normfunktion angewandt auf. Das habe ich mir immer so angewöhnt, das werde ich jetzt ganz oft sagen. Damit ist immer das gemeint. Die Norm von a plus bi mal c plus bi, die ist, wenn ich verwende, dass man darauf kommt, indem man die Zahlen mit einem komplex Konjugierten multipliziert, dann ist das einfach a plus bi mal c plus bi mal das komplex Konjugierte davon. Das schreiben wir aber hin. A plus bi mal c plus bi und das ganze komplex Konjugiert. Brauche ich noch mehr Klammern. So. Und jetzt müssen wir uns ja immer das komplexe Konjugation machen. Das mache ich ja einfach nur einen Vorzeichentausch beim Binärteil. Und komplexe Konjugation verträgt sich mit der Addition und mit der Multiplikation. Tatsächlich bewirkt komplexe Konjugation einen Körperautomorphismus auf dem Körper C. Also eine bijektive Abbildung, die die komplette Körperstruktur respektiert. Und wenn ich das jetzt hier anwende, bekomme ich also A plus B, mal, jetzt wende ich komplexe Konjugation hier und hier an, dann steht da a minus bi mal c minus bi und jetzt sortiere ich es einfach ein bisschen um. Gucken Sie mal, was passiert, wenn ich diese beiden hier nebeneinander schreibe, dann steht da einfach die Norm von a plus bi und wenn ich diese beiden nebeneinander schreibe, mit c und d, dann steht da die Norm von c plus bi. Und so kann man sehen, dass egal ist, ob ich zuerst diese Zahlen multipliziere und dann die Normfunktion darauf anwende, oder ob ich einzeln die Normfunktion anwende und dann nichts. Verträglichkeit mit der Multiplikation. Hier sehen wir jetzt, weil ja Normwerte nicht negativ sind, dass wenn die beteiligten Leute nicht null sind, bei Vielfachen der Normwert höchstens größer werden kann. Das heißt, daraus folgt schon LF1 auf dieser kleinen Rechnung. Und sich diesen Trick zu merken mit der Multiplikation ist super wichtig, wieder für Beispiele, für komische Dinge, indem man vielleicht so etwas Ähnliches machen möchte, um Einheiten zu finden oder Irreduzibilität zu zeigen oder sowas. Dabei können solche Funktionen helfen. Und ich sehe ganz viele Fragen. Sie zuerst.
Wenn wir das mit dem, also wenn wir A plus B mit dem Komplex konjugiert multiplizieren, warum kommt dann da plus D Quadrat?
Weil I Quadrat minus 1 ist. Die dritte binomische Formel hat ein Minuszeichen und minus minus 1 ist dann plus 1.
Ja, ich war noch bei dem Minus von der dritten binomischen Formel und habe das mit dem I nicht wieder abgegeben.
Aber genau das ist es. Dritte binomische Formel und dann noch ein Minus von Quadrat. Genau das ist eine gute Frage. Ja.
Zum einen, die Voraussetzung, dass jetzt eine Einzelprüfung gibt, gilt aber eigentlich nur, wenn wir jetzt noch voraussetzen, dass wir tatsächlich eine Normfunktion vorhaben. Das heißt, dass es in die natürlichen Zahlen abbildet, oder?
Naja, wir haben hier, selbst wenn wir nicht auf ZI einschränken, dann haben wir halt reelle Zahlen. Quadrate von reellen Zahlen sind auch nicht negativ. Das heißt, dann landen wir immerhin noch in R größer gleich 0. Wenn ich jetzt, ich habe noch nicht gesagt, was die Normfunktion wird. Ich habe nur gesagt, dass diese Rechnung, die wir da gemacht haben, dazu führt, dass wir gleich sehen können, dass NF1 gilt. Also die Normfunktion für unseren Ring habe ich noch nicht ordentlich definiert, aber diese Rechnung liegt nachher NF1 zugrunde. Danke für die Präzisierung. Wir gucken jetzt mal, was ich eigentlich tun will. Eigentlich möchte ich nämlich jetzt diese Funktion n, da steht ein bisschen Kram, den ich gerade erklärt habe. Ich möchte jetzt hier in diese Zeile, die ich nicht zeigen kann, weil ich keine Maus habe, es ist die vierte Zeile, dritte und vierte Zeile von oben. Jetzt zeigen wir, dass die Einschränkung von n auf den Ring ZI ohne 0 eine euklidische Normfunktion ist. Da möchte ich hin. So, die Rechnung davor, wir haben jetzt schon ein bisschen vorweggenommen, was ich da teilweise angedeutet habe. Wir haben jetzt schon gesehen, dass man den Wert der Normfunktion ausrechnen kann, indem man die Zahl mit ihrem Komplex Konjugierten multipliziert. Wir haben die Rechenregel mit der Multiplikation gesehen und jetzt fangen wir an zu argumentieren, warum die Eigenschaften NF1 und NF2 gelten, und zwar für die Einschränkung von N auf ZI ohne 0. Das ist, ZI ist der Ring, um den es gerade geht, das ist die Abbildung, um die es gerade geht. So, da sind wir also. So, für NF1 schnappe ich mir jetzt also Elemente aus ZI, die beide nicht 0 sind, und Sie sehen, dass die Rechnung, die da steht, im Prinzip das ist, was ich da gerade an der Tafel gemacht habe, mit dem Unterschied, dass ich da diese Elemente Alpha und Beta nicht ausgeschrieben habe mit Koeffizienten, sondern ich habe sie einfach abstrakt Alpha und Beta genannt. Aber ansonsten ist es genau die gleiche Rechnung. Man macht komplexe Konjugationen, man sortiert die Leute ein bisschen um, und da die Normabbildung niemals negative Elemente erzeugt, die Bilder sind alle mindestens 0, kann jetzt das Produkt von diesen beiden Normwerten höchstens größer werden, es kann nicht kleiner werden. Wir sehen ja dieser Formel sofort an, dass das einzige Element, was Normwert 0 haben könnte, das Nullelement ist. Aber das ist rausgenommen. Alle anderen Elemente aus ZI haben Normwert mindestens 1. So, das wird also wirklich, wenn das nicht gleich ist, wird das wirklich strikt größer. Gut, jetzt habe ich da schon ein bisschen vorgegriffen. Ganz oft ist es so, dass man, wenn man wirklich eine euklidische Normfunktion hat, dass dann NF1 quasi durch Hingucken zeigen geht. Das ist häufig ganz einfach. NF2 ist das, was häufig mehr Arbeit macht. Und ich zeige Ihnen hier so eine Art Standardargumentation, die lässt sich auf einige andere Ringe mit ähnlichen Normfunktionen verallgemeinern. Mit Warnhinweisen. Dazu gibt es Übungsaufgaben und wir haben ja auch in den Fragestunden ganz viel Zeit darüber zu reden. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Aber hier funktioniert das alles relativ glatt. Wir gucken mal, wie. Gesucht ist ja jetzt so eine Idee, wie man Teilen mit Rest machen kann. Ich brauche also zwei Elemente aus dem Ring, Alpha und Beta. Und das eine davon soll nicht 0 sein, denn beim Teilen mit Rest, haben wir vorhin gesehen, bei dieser Eigenschaft NF2, da ist immer eins der Ringelemente nicht 0. Und die Idee, die ich jetzt habe, ist die: Ich weiß nicht, wie in diesem Ring Teilen mit Rest funktionieren könnte, aber ich weiß, dass der Ring ZI ein Teilring vom Körper C ist, und Körper haben die tolle Angewohnheit, für Elemente, die von 0 verschieden sind, multiplikative Inverse bereitzuhalten. Das heißt, da kann ich wirklich teilen. Kann ich sonst nicht, im Allgemeinen. Das heißt, ich vergesse kurz, dass ich auf diesen speziellen Ring ZI beschränkt bin, schnappe mir meine Zahl Beta, die nicht 0 ist, und gucke einfach im großen Körper der komplexen Zahlen, da muss ja irgendwo ein Inverses dazu rumlaufen für die Multiplikation. Und ich kann das sogar explizit hinschreiben. Das habe ich ja auf der Folie gemacht. Wenn Sie schauen, da ist dieser Satz, für NF2 seien Alpha, Beta wie oben, bla bla bla. Und dann in der nächsten Zeile steht, wie man im Körper der komplexen Zahlen Inverse berechnet für Elemente, die nicht 0 sind. Ich schreibe das Element nämlich hin. Beta sollte jetzt die Form haben C plus DI. Dann kriege ich das Inverse im Körper C, wohlgemerkt im Körper C, indem ich C minus DI nehme und teile durch den Normwert, also C Quadrat plus D Quadrat. Und ich teile hier nicht durch 0, weil die Zahl, mit der ich angefangen habe, nicht 0 ist. Das heißt, das ist wohl definiert, was da steht. Und da kommt wirklich wieder eine komplexe Zahl raus. Und dies ist das multiplikative Inverse. Jetzt kann ich also im Körper C ausrechnen, was passiert, wenn ich jetzt wirklich sozusagen Alpha durch Beta teilen würde. Das ist ja etwas, was ich in meinem Ring nicht kann. Ich weiß nicht, was da teilen ist. Aber im Körper C kann ich das. Denn teilen heißt ja einfach nur mit dem multiplikativen Inversen multiplizieren. Also mache ich das und ich schreibe hin, was rauskommt. Und das ist diese Rechnung, die Sie da unten sehen. Dann kommt da raus für Alpha A plus BI und für Beta minus 1, das, was ich vorhin schon vorgelesen habe, das kann ich einfach hinschreiben. Das ist einfach eine komplexe Zahl. So, und die ist da jetzt. Als nächstes überlege ich mir, wie von dieser Zahl jetzt die Real- und die Imaginärteile aussehen. Und dazu gucken wir mal. Unten im Nenner steht ja einfach nur eine ganze Zahl, nämlich C Quadrat plus D Quadrat. Oben stehen so Kombinationen aus ganzen Zahlen als Koeffizienten. Das heißt, wenn wir jetzt alles ausrechnen würden, und das mache ich nicht, aber wenn wir alles ausrechnen würden und würden das wieder hinschreiben mit Real- und Imaginärteil, dann würden da Brüche stehen, wo die Zähler und Nenner ganze Zahlen sind. Und alles ist wohl definiert, die Nenner sind niemals 0. Und wo liegen solche Leute? Na, Brüche mit ganzen Zahlen liegen in Körper Q. Das heißt, die Koeffizienten im Körper C für die Zahl, die da rauskommt, liegen in Q. Das ist eine Einschränkung. Normalerweise dürfen wir in C ja für die Koeffizienten irgendwelche reellen Zahlen verwenden, aber hier bei dem, was wir gerechnet haben, landen die Koeffizienten in Q. Und das möchte ich mir jetzt zunutze machen, denn jetzt möchte ich quasi, ne, hier ist wieder meine lausche Zahlebene, ich habe meine komplexe Zahl, die ist irgendwo, und reale und Marionette sind irgendwelche rationalen Zahlen, die kann ich durch ganze Zahlen annähern. Sagen wir die Zahl mit hier, dann kann ich sagen, na, für den Realteil ist jetzt diese ganze Zahl, die ist näher dran, würde ich sagen. So, das heißt, dann approximiere ich in die Richtung, also hier zu 2 für den Realteil, der ist nah dran, das ist eine ganze Zahl. Und für den Imaginärteil gehe ich hier nach unten zu i, also quasi zu 1. Je nachdem, wie Sie das machen wollen, glaube ich, mach es so. Kann man wahrscheinlich nicht so gut sehen, aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass in diesem Quadrat es eine Ecke gibt und manchmal ist es nicht nur eine, manchmal sind mehrere gleich weit weg. Aber in diesem Fall ist da eine, die besonders nah dran ist und die eine ganze gaußsche Zahl markiert, also ein Element mit ganzzahligen Koeffizienten. Und die benutze ich jetzt, um quasi anzunähern, wo meine komplexe Zahl eigentlich liegt. Das heißt, die Vorstellung ist, ich habe Alpha mal der Karten eigentlich ausgerechnet, lande irgendwo auf der Welt und dann gucke ich, in welchem Quadrat bin ich und welche ganze gaußsche Zahl ist in der Nähe. Und wenn ich sage in der Nähe, dann meine ich, dass ich höchstens ein halb davon entfernt sein möchte im Betrag. Und das geht. Wir haben gerade gesehen, warum das geht. Ich approximiere jetzt also. Hier ist ein Bild dazu, das ist ordentlicher als das, was ich gerade an die Tafel gemacht habe. Die Idee ist aber genau die gleiche. Und je nachdem, wo die Zahl liegt, ist es manchmal so, dass da wirklich eine Ecke ist, die am nächsten dran ist. Aber die Zahl kann auch so liegen, dass mehrere Ecken gleich weit weg sind. Das ist in diesem Fall egal. Wichtig ist nur, ich kann so eine Approximation machen. Und hier habe ich alles hingeschrieben, was man dafür braucht. Also die Zahl, die wir eigentlich ausgerechnet haben, hat Realteil S und Imaginärteil T. Und jetzt approximiere ich die durch eine ganze gaußsche Zahl mit Realteil x und Imaginärteil y. Und das Approximieren sieht so aus, dass betragsmäßig diese ganzzahligen Koeffizienten höchstens ein halb weit weg sein sollen. Und das benutze ich, um eine Zahl zu definieren, von der ich weiß, dass es eine ganze gaußsche Zahl ist, nämlich die mit diesen approximierten Einträgen. Die heißt hier q. Und die Einträge hießen x und y, also definiere ich q als x plus yi und behaupte jetzt quasi, wenn ich damit Teilen mit Rest mache, mit diesem Element, dann ist der Fehler, den ich mache, so klein, dass das mit unserer Normfunktion funktioniert. Das heißt, ich habe quasi so einen Trick mir überlegt, wie komme ich in die Nähe meiner Zahl, welche Rechnung kann ich da machen und ist der Fehler, den ich gemacht habe, klein genug, damit das mit der Normfunktion funktioniert. Das ist die Philosophie dieses Beweises. Und jetzt gucken wir uns nur noch die Rechnung an, die wir machen müssen. Erste Rechnung, ich habe Q definiert, als nächstes muss ich den Rest R definieren. Das ist jetzt Beta mal der Fehler, den ich mache, sozusagen. Und dann rechne ich aus, Q mal Beta plus R, wenn ich alles einsetze, ergibt tatsächlich die Zahl Alpha, mit der ich angefangen habe. Und diese ganze Rechnung funktioniert durch Einsetzen. Ich nehme einfach alles, was wir oben definiert haben, setze es ein, rechne das aus. Mehr passiert nicht. Jetzt müssen wir zwei Dinge nachprüfen. Erstens, dieser Rest R soll bitte aus dem richtigen Ring kommen, also auch aus ZI, denn ansonsten wäre es ja kein Teil mit Rest in ZI. Und zweitens müssen wir uns darum kümmern, dass diese Beschränkung mit der Norm erfüllt ist, denn das gehörte beim Teil mit Rest ja auch dazu. Der Rest sollte 0 sein oder der Normwert sollte kleiner werden als der von dem, durch das wir geteilt haben. Das müssen wir jetzt noch nachprüfen. Für die Prüfung, dass R im Ring der ganzen gaußschen Zahlen liegt, stellen wir die Gleichung um. Q mal Beta plus R gleich Alpha kann ich ja umstellen zu R gleich Alpha minus Q mal Beta. Und auf der rechten Seite dieser Gleichung liegen alle Leute in ZI. Und ZI ist ein Ring, der ist unter Addition, Subtraktion, Multiplikation abgeschlossen. Also ist mein Rest wirklich im richtigen Ring. Das ist gut, das konnte man ihm vorher nicht ohne weiteres ansehen. Und jetzt kommt noch das letzte kleine Stückchen. Falls der Rest 0 ist, müssen wir nichts zeigen. Falls der Rest nicht 0 ist, dann werfen wir jetzt einmal unsere Normfunktion drauf und gucken, was passiert. Und hier ist auch wieder wichtig, dass wir die Verträglichkeit mit der Multiplikation haben, und zwar allgemein für alle komplexen Zahlen, nicht nur im Ring ZI. Jetzt nehme ich nämlich die Definition von R, werfe überall die Normfunktion drauf und sehe, dass dann einmal so eine Differenz von Realteilen bzw. Imaginärteilen da steht im Quadrat. Und die kann ich ja abschätzen, jeweils durch ein Halb. Das Quadrat ist dann jeweils ein Viertel. Und so kriege ich insgesamt eine Abschätzung, die mir liefert, dass die Norm von R echt kleiner ist als die Norm von Beta. Wir haben also diese Annäherung benutzt, um etwas zu kriegen, wo später der Unterschied in der Norm so klein ist, dass unsere Eigenschaft erfüllt ist für eine euklidische Normfunktion. So, das ist der Trick. Es lohnt sich, das nochmal ganz in Ruhe nachzuvollziehen. Und nächste Woche werde ich Sie fragen, wozu ich dann nochmal was erklären soll, denn wir hören hier jetzt natürlich auf an dieser Stelle. Falls Sie weiterlesen wollen, dann lesen Sie in diesem Kapitel gerne, na, vielleicht nicht ganz bis zum Ende, aber ich würde sagen, so die nächsten 4-5 Seiten, da sehen Sie dann auch schon, was wir da für Konsequenzen haben für diese Art von Ringen und werden hoffentlich neugierig auf das, was als nächstes passiert. Einverstanden? Okay, sonst Fragen gerne jetzt, aber ich mache alles aus und wir sehen uns nächste Woche. Thank you.